Wir hören jetzt den Predigttext. 1. Mose 12, Vers 10 bis 20. Da aber Hungersnot im Lande herrschte, reiste Abraham nach Ägypten hinab, um sich da selbst aufzuhalten, denn die Hungersnot lastete auf dem Land. Und als er sich Ägypten näherte, sprach er zu seinem Weibe Sarai: Siehe doch, ich weiß, dass du ein Weib bist von schöner Gestalt. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist sein Weib, und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, dass es mir um deinetwillen wohlgehe und meine Seele um deinetwillen am Leben bleibe. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter das Weib, dass sie sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharao sie sahen, priesen sie dieselbe dem Pharao an. Da ward das Weib in Pharaos Haus gebracht. Und es ging Abraham gut um ihretwillen, und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, des Weibes Abrahams Willen. Da rief der Pharao den Abraham und sprach: Was hast du mir da angerichtet? Warum hast du mir nicht angezeigt, dass sie dein Weib ist? Warum hast du gesagt, sie sei deine Schwester, so dass ich sie mir zum Weibe nehmen wollte? Und nun siehe, da ist dein Weib, nimm sie und geh. Und der Pharao bot seine halben Mannschaft auf, damit sie ihm und seinem Weib und allem, was er hatte, das Geleit gäbe.
Ich grüße euch alle ganz herzlich. Danke dir auch, Martina, nicht nur für das Vorlesen des Textes, sondern dass du im Gebet eben auch das gemacht hast, was ich sonst jetzt gemacht hätte, nämlich dass wir auch gebetet haben für die Menschen, die betroffen sind von dem Ereignis, das die ganze Woche hier in Deutschland überschattet hat und was uns alle zum Kopfschütteln gebracht hat. Jeder von uns hat irgendwie nachgefühlt, wie schlimm das ist oder sein muss, Opfer zu werden oder Kinder zu verlieren. Und auch lasst uns auch daran denken, weiter im Gebet für diese Leute, und vergessen wir auch nicht die Angehörigen, weil ich glaube, es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist, als ein Kind unschuldig zu verlieren, als Opfer einer Sache, und das ist ein Kind zu verlieren, das Täter einer solchen Sache ist. Und an diese Menschen wollen wir ja im Gebet denken. Du hast es schon getan, Martina. Und es stellt sich uns immer die Frage, mir auch als Prediger angesichts solcher Ereignisse, wie wir das, was wir machen können, ernsthaft betreiben. Ich war mitten in der Vorbereitung zu dieser Predigt und immer stellt sich die Frage, ist das überhaupt eine relevante Frage, die du da bearbeitest? Haben die Leute nicht vielleicht ganz andere Sorgen? Muss man nicht direkt das ansprechen? Und ich wurde erinnert an ein Wort, was der Theologieprofessor Karl Barth einmal gesagt hat, als er gefragt wurde, warum er in einer Zeit wie dem Nazi-Regime denn Theologie betreibe in seinem Elfenbeinturm, wie der Reporter so meinte. Warum er sich mit diesen ganzen theologischen Fragen befasse, wo doch die Schrecken und der Terror des Zweiten Weltkrieges über Europa tosten. Und Karl Barth gesagt hat, wenn es in der Welt schlecht geht und wir das Böse sehen, dann müssen wir es erst recht tun. Dann müssen wir erst recht Kirche sein. Dann müssen wir unserer Sache treu bleiben, nämlich der Sache Gottes. Und das hat er auf seine Art versucht. Und wir müssen umso mehr, wenn wir solche Ereignisse hören, Kirche sein. Das machen, was wir können und was wir beauftragt sind zu tun, nämlich Gottes Wort zu verkündigen. Und deswegen werden wir das auch heute weiter tun. Ihr habt diesen Predigttext gehört und ich habe die Predigt in Anlehnung an einen Filmtitel überschrieben: Sex, Lügen und Pharaos. Der Film heißt Sex, Lügen und Videos. Wir lügen alle. Das ist eine Schutzbehauptung, sagst du, ne? Genau. Aber das sagen uns zumindest die Psychologen. Robert Feldman ist so ein Psychologe von der Universität von Massachusetts, ein Wort, das viele nicht aussprechen können. Ich weiß das, deswegen sage ich es jetzt. Der hat ein Experiment durchgeführt. Er nahm zwei Menschen, die sich nicht kannten, und setzte sie in einen Raum. Die sollten sich einfach unterhalten. Smalltalk, was man so macht. Und dabei wurden sie gefilmt. Und im Anschluss daran wurden sie unabhängig voneinander gebeten, sich die Aufnahmen anzuschauen und zu sagen, wann sie in diesen 10 Minuten irgendwas gesagt haben, was nicht ganz wahrheitsgemäß war. Natürlich sagten alle im Voraus, also wieso, wir hatten ja keinen Grund, da irgendwie zu lügen, wir haben nur die Wahrheit gesagt in diesem Smalltalk. Und dann haben sie sich selber beobachten müssen, wie sie dieses Gespräch geführt haben. Und alle Probanden waren überrascht, dass irgendwann in diesen 10 Minuten sie irgendwas gesagt haben, was nicht ganz so stimmte, was nicht wirklich zutreffend war und was sie auch wussten. Entweder hatten sie erzählt, dass sie irgendjemanden auch sehr mochten, wo sie zugeben müssten, dass sie den überhaupt nicht leiden konnten. Oder der eine, der gesagt hatte, dass er in einer ziemlich bekannten Band mitspielt, die aber völlig unbekannt war. Und in Zahlen ausgedrückt haben sie Folgendes herausgefunden: 60% haben in 10 Minuten mindestens einmal gelogen. Die Unwahrheit gesagt, konnten das auch benennen. Und der Psychologe sagt nun, Menschen lügen automatisch, unwillkürlich, unbewusst, ohne darüber nachzudenken. Sie denken, es gehört zum Normalfall. Also sie denken, es gehört nicht zum Normalfall, aber es ist der Normalfall. Der Grund dafür, so sagt uns die Psychologie, es ist nicht, weil wir andere beeindrucken wollen, sondern weil wir daran interessiert sind, dass das Bild, das andere von uns haben, mit dem Bild übereinstimmt, was wir von uns haben. Und da legen wir auch unbewusst alles drauf an, dass das so passt. Und dann gab es noch eine Psychologin von einer anderen Universität, Jennifer Argo, die hat auch mit Experimenten noch ein wenig tiefer gegraben und hat festgestellt, dass wir Leute, die wir gut kennen, Freunde oder Arbeitskollegen, mehr belügen als Unbekannte. Und das stimmt mit dieser Theorie überein, dass wir an dem Bild interessiert sind, das andere von uns haben. Da ist es wichtiger bei den Leuten, die uns kennen, als die, die uns Schnuppe sind. Robert Feldmann sagt, dass wir uns mehr darüber bewusst werden sollten, wie viel wir lügen und dass Ehrlichkeit bessere Beziehungen baut. Na, das wussten wir schon vorher, aber es wundert uns, dass der Psychologe das nicht nur beobachtet, sondern auch noch einen moralischen Tipp gibt. Ne? Das sind wir nicht so gewohnt. Jetzt habt ihr gehört, wie der Abraham das so gemacht hat. Ne? Erinnert ihr euch? Ihr könnt gerne nochmal die Bibeln zur Hand nehmen. Das ist im 1. Mose 12, diese Geschichte. Und dann wird euch Folgendes auffallen. Im 1. Mose 12 beginnt, könnt ihr euch gleich merken, so Bibelkunde, PISA-Faktor habt ihr von hier jetzt mitgenommen, auch ein bisschen Wissen. Der Abraham-Zyklus, aber also die Geschichten von Abraham, gehen von Kapitel 12 bis 25. Das nennt man Abraham-Zyklus, ne? Also wenn irgendwann jetzt irgendjemand euch fragt, da war doch was mit Abraham, wo stand das? Da wisst ihr, von 12 bis 25, da findet ihr das. Und in 12 hat das gerade angefangen. Die ersten 9 Verse. Die Geschichte mit Abraham. Da heißt er noch Abram, nicht Abraham. Wir haben gehört, dass er auf das Geheiß Gottes, auf den Geheiß Gottes ausgezogen ist, aus Haran, aus seiner Heimatstadt. Wir haben gehört in den vorangehenden Versen, ihr könnt da reinschauen, dass er nicht alleine war, dass er auch seinen Neffen mitgenommen hat, Lot und dessen Familie, und dass er seine Familie dabei hatte. Und wir haben gehört, dass Gott ihm versprochen hat, geh aus deinem Land weg, ich möchte dich in ein neues Land bringen, an das Land der Verheißung, das ich dir geben werde. Und dann wird geschildert, wie jetzt Abraham danach sucht, nach diesem Fleckchen Erde, was Gott ihm verheißen hat. Und wie er das Land, das neue Land, durchsucht, von oben nach unten und von nach links nach rechts, um sich dann im Südland, wie der Text sagt, niederzulassen. Süden ist immer gut, um sich niederzulassen. Abraham hat gemacht, was Gott gesagt hat. Abraham ist ausgezogen, er ist in das Land der Verheißung gekommen, was ihm versprochen war. Er hat sich einen guten Platz darin gesucht, einen neuen Platz für sich, seine neue Existenz. Er hat gemacht, was Gott von ihm wollte. Und jetzt könnte Gott ihn dafür belohnen, finde ich, weil das doch mutig war. Und da lesen wir plötzlich, und so beginnt unser Abschnitt in Vers 10, da kam eine Hungersnot in das Land. Und ich habe es nochmal nachgegraben im Hebräischen, da steht es noch deutlicher, das wird der bestimmte Artikel benutzt, das heißt, wir müssten das eigentlich betonen und müssten das unterstreichen, es kam eine Hungersnot in das Land, nämlich das, genau das Land, in das Gott ihn geschickt hatte. Genau das Land, in dem Abraham gesegnet werden sollte. Genau das Land, in dem seine Familie sich zahlreich vermehren sollte. Sieht so Gottes Segen aus? Genau in dem Land kommt diese Hungersnot. Und so kann ich Abraham verstehen, wenn der Text einfach sagt, er zog weiter. Wenn der Text nicht mal davon zu berichten weiß, dass Abraham mit Gott redet und ihn fragt, wo soll ich hingehen? Dass er sich denkt, Mensch, wenn das Land Gottes ist, dann ziehe ich weiter nach Süden. Zum ersten Mal in der Bibel wird an dieser Stelle das Land Ägypten erwähnt. Jenes Land, das im weiteren Verlauf der Bibel symbolisch wird und meistens Ärger bedeutet. Ein Symbol für die gottlose Welt. Wenn schon Gott nicht aus der Hungersnot hilft, denkt Abraham vielleicht, dann vielleicht die Ägypter. Offensichtlich können die das. Und weil er Angst hat, man könne ihm schaden, weil seine Frau so hübsch und begehrenswert ist, gibt er sie einfach als seine Schwester aus. Damit tut Abraham das, was wir in den meisten Problemsituationen des Alltags, siehe Studie am Anfang, auch automatisch machen. Wir greifen in die Werkzeugkiste, in die jeder greifen würde. Aber das ist nicht die Werkzeugkiste Gottes. Das ist einfach so. Und wer das aufmerksam liest im ersten Mosebuch, also im Genesisbuch, wie die Theologen sagen, dann werden wir feststellen, dass genau dieser Trick, genau diese Lüge, gleich dreimal berichtet wird. In Kapitel 20, obwohl er hier diese Erfahrung macht, macht Abraham das Gleiche genau nochmal. Und auch da wieder mit Problemen. Und später dann, ich glaube Kapitel 26 ist es, da wird Isaak das auch nochmal machen. Genau dasselbe. Von wem er es wohl gelernt hat. Warum wird uns diese Geschichte denn eigentlich berichtet? Taugt sie dafür, dass wir jetzt eine moralische Predigt darüber halten, dass man nicht lügen sollte? Eigentlich schon. Die Bibelkommentare aber, die ich so gelesen habe, die überschreiben diesen Abschnitt die Bewahrung der Ahnfrau. Ganz intelligent, ne? Die Bewahrung der Ahnfrau. Die kommen gar nicht da auf das Lügen, ne? Sondern dass Sarah hier eine zentrale Rolle spielt. Hier soll nämlich nur berichtet werden, wie Sarah vor Schaden bewahrt wurde, sonst wäre das mit der Geschichte Israels ja gar nichts mehr geworden. Ich möchte die Geschichte für uns trotzdem heute relevant machen, und zwar auf eine ganz vordergründige Art und Weise, die wir auch schon gerade, in diese Stoßrichtung sind wir auch schon gerade gegangen. Hier ist jemand, nämlich Abraham, auf dem Weg in das verheißene Land und verhält sich nicht wie einer, der wirklich glaubt, dass er diese Verheißung hat. Und das ist die Übertragung auch gleich schon für uns. Wir sind auch auf dem Weg in das verheißene Land. Wir benutzen vielleicht nicht mehr so diese Sprache Kanaans, aber wir kennen sie ja noch alle. So reden wir ja. Heute reden wir neutestamentlich und sagen, wir stehen in der Nachfolge. Wir wollen Gott nachfolgen. Aber es ist nichts anderes als zu sagen, wir sind auf dem Weg in das verheißene Land. Das ist das Gleiche. Das heißt, als Christen sind wir auch Menschen, als Nachfolger Christi, die eine Verheißung bekommen haben. Viele Verheißungen. Heil wird uns verheißen. Hoffnung wird uns verheißen. Ein Leben nach dem Tod. Ein Leben in voller Genüge im Hier und Jetzt. Das sind Verheißungen. Und der sie uns versprochen hat, der möchte ja auch, dass wir dort ankommen. Und dass wir auch jetzt schon so leben, als ob wir angekommen wären. Und da ist die erste Beobachtung, die ich machen möchte. Erstens, wir meinen zu wissen, was passieren wird. Das ist das erste Problem. Abraham und seine Sippe ziehen wegen dieser Hungersnot nach Ägypten. Das kann man verstehen. Natürlich vermisse ich, dass Abraham als Nachfolger Gott fragt, ob das die richtige Richtung ist, ne? Oder ob Gott auch andere Mittel hätte, ihm zu helfen. Aber das stellen wir nochmal zurück. Weil ich mir da sage, ich habe nie richtig Hunger gehabt, also kann ich da nicht so richtig urteilen, wie man handeln würde. Ja? Wir hören aber, dass er noch bevor er in Ägypten ankommt, er sich Sorgen macht, und zwar weniger um sich selber als um seine Frau, also weniger um seine Frau als um sich selber, sagen wir mal so. Ne? Der Text macht das eigentlich deutlich. Habe ich jetzt vertüddelt. Und diese Sorge veranlasst ihn ja so ein bisschen an der Wahrheit herumzutüfteln. Kurzum, er lügt. Er möchte nicht, dass die Ägypter die Wahrheit erfahren. Und wir würden sagen, er greift zur Notlüge. Er hat ein Szenario vor Augen, was passieren würde, wenn er die Wahrheit sagte. Die Notlüge, da habe ich eine schöne Anekdote gefunden von der Mutter von Jimmy Carter. Jimmy Carter, ein Präsident, wann war der? 70er Jahre, irgendwann, als ich ein Kind war, ne? Jimmy Carter. Und als der Präsident wurde, da fielen die Reporter bei seiner Mutter ein, ne? Was war denn das für ein Dschungel und so, wollten sie wissen. Und da hat sich auch so ein ganz Lästiger angemeldet und der hat die ganze Zeit im Interview gefragt, hat er denn auch schon mal gelogen? Hat der kleine Jimmy auch mal eine Lüge erzählt oder der Teenager oder so? Und sie hat immer gesagt, der hat niemals gelogen. Und der hat sie so festgenagelt und die in die Ecke, die stand mit dem Rücken zur Wand, dass sie irgendwann gesagt hat, es mag ja sein, dass er irgendwann mal so eine Art Notlüge erzählt hat. Und da hat sich der Reporter aber gefreut und dann hat er gleich weitergebohrt und hat gefragt, was ist denn eine Notlüge? Und Mrs. Carter Senior hat gesagt, das ist wie eben, als ich Ihnen die Tür aufmachte und sagte, schön, dass Sie da sind. Die war pfiffig, die Frau, oder? Und der Abraham, ich habe mich gefragt, warum erzählt er diese Notlüge? Das ist völlig einfach, der hat Schiss in der Büchse, würden wir hier sagen, ne? Der hat einfach Angst. Da brauchen wir ja gar nicht so tief zu schürfen. Das verstehen die meisten von uns. Da muss man ja ein bisschen chinschen dann, ne? Aber hier ist der wahre Grund, der Grund für die meisten Lügen, die auch wir erzählen, warum wir der Wahrheit oft sehr oder mehr misstrauen als nötig. Also psychologisch müssen wir sagen, er antizipiert ein Szenario. Ne? Auf gut Deutsch heißt das, der malt sich aus, was wohl passieren wird, wenn er die Wahrheit sagt. Meine Frau würde an dieser Stelle sagen, ist ein typischer Sechser. Wisst ihr, was das bedeutet? Ja? Die hat ein Buch gelesen, da wurden so Persönlichkeitstypen, das ist ganz berühmt, Enneagramm von Richard Rohr. Da werden so neun Persönlichkeitstypen werden da so durchgehuddelt. Und jeder kann sich dann in seine Schublade aussuchen, wo er sich am meisten beschrieben findet. Und du erkennst die Leute, die das Buch gelesen haben, gerade frisch gelesen haben, immer daran, dass sie alle in die Schubladen packen. Sechser, Neuner, Einser, Vierer, ne? Weil sie immer beim Lesen dieses Buches an bestimmte Leute denken. Und meine Frau würde jetzt sagen, es ist ein Sechser. Der Sechser, das ist nämlich der, der sich immer Szenarios ausmalt. Ne? Meistens düstere Schreckensszenarios. Ein Sechser ist der, der liegt abends im Bett. Ja, meine Frau konnte sich damit identifizieren, sie ist auch ein bisschen Sechser. Und die sagt dann so, was würdest du jetzt machen, wenn ich plötzlich sterben würde? Ne? Habt ihr alle schon erlebt, die ihr verheiratet seid bestimmt, ne? Wenn du nicht selber Sechser bist als Mann, bist du meistens genervt von der Frage. Weil du musst ernsthaft darauf antworten, du musst dir jetzt irgendwas aus den Fingern ziehen, ne? Du darfst aber nicht das Falsche sagen. Und der Sechste sitzt so, das sind die Leute, die sitzen so verträumt im Café und da vorne ist eine Baustelle und die denken sich, was würde jetzt wohl passieren, wenn der Kran umfällt? Und in ihrem Kopf haben die einen ganzen Actionfilm, der dann passiert. Aber ich glaube, dass es nicht nur um den Sechser unter uns geht, sondern dass wir das alle auch mehr oder weniger drauf haben, denn kein Typ gibt es ja in Reinform. Ne? Und wir lügen, weil wir meinen, wir wüssten ganz genau im Voraus schon, was passiert. Ja? Wir wissen ganz genau, was passiert. So sagen mir die Geschäftsleute oft, wenn ich das nicht so machen würde, ne, da wird ja angeblich auch viel, ne, an der Wahrheit gedreht in der Geschäftswelt, da könnte ich überhaupt nicht überleben. Könnte ich gar kein Geschäft führen. Also wenn ich sagen würde, was ich wirklich denke in einer Einzelfrage, könnte ich meinen Auftrag gleich vergessen. Das Interessante an der Geschichte aber ist hier, an dieser Geschichte von Abraham, dass er lernen muss, dass die Grundannahmen, die er hat, aber verkehrt sind. Dass dieses Szenario nicht unbedingt so eintreffen wird oder muss, wie man sich das ausmalt. Der meint, die Ägypter, das hat er wahrscheinlich in der Bildzeitung immer gelesen, das sind alles Lustmolche. Ja? Wenn ich da hier mit meinem heißen Feger hinkomme, mit der Sarah, dann die reißen mir, die stecken mir gleich, da ist so ein Szenario, ne? Die ermorden mich und dann fallen die alle über sie her. Das weiß der ganz genau. Ne? Das ist das Szenario, was er schon vor seinem inneren Auge als Film bei ihm abläuft. Und deswegen dachte er, ich muss was tun. Dagegen, das kann ich so nicht einfach laufen lassen. Kennt ja die Watzlawick-Geschichte mit dem Hammer und so, ne? Ja, wo der will sich den Hammer vom Nachbarn leihen, der Typ. Und er denkt sich dann aus, dass der Nachbar ihn schräg angeguckt hat und so. Und er kriegt so ein ganzes Szenario im Kopf, dass der Nachbar was gegen ihn hat. Und dann nachher geht er zum Nachbar hin, klingelt und sagt ihm, können ihren bescheuerten Hammer doch behalten. Ne? Dabei wollte er ihn eigentlich fragen, ob er sich den mal leihen darf. Ne? Das sind die Szenariotypen. Und das ist eben das Gefährliche an den Szenarios, die unser Handeln vielfach bestimmen, ist, dass wir damit Gott ausschließen. Das Handeln Gottes können wir nicht mit einberechnen, weil es nicht berechenbar ist. Aber wir rechnen noch nicht mal damit, dass er irgendwas machen könnte. Also fummeln wir so rum, wie alle anderen das auch machen. Für jemanden, der nicht an Gott glaubt, ist das ganz natürlich und naheliegend. Der muss sich ja irgendwie zurechtfinden, der muss ja irgendwie eine Orientierung gewinnen können. Aber wir sind Nachfolger. Abraham war ein Nachfolger. Und Gott hat in unserem Leben schon Wunder getan. Wir haben Gott erlebt. Und deswegen dürfen wir auch mit ihm rechnen. Gott nachzufolgen heißt eben, dass wir lernen sollten, in unsere Vorstellungskraft, die ja prima im Ausdenken von so fatalen Szenarien ist, auch Gottes unbedingten Willen, uns zu helfen, mit einzuplanen, weil das unser Handeln maßgeblich beeinflussen will. Wenn wir das nächste Mal mit einplanen, Gott möchte uns aber helfen. Wir wissen nicht genau wie, aber er möchte uns helfen. Das vergessen wir oft. Die zweite Erkenntnis, die ist vielleicht ein bisschen banal, die heißt, wir kümmern uns um uns selbst. Bei Abraham sehen wir das ganz klar, der Vers 13 ist das, da sagt er es also so schön direkt heraus, da hat ja jeder Psychologe seine Freude dran, er sagt, mach dies und das, dann gib dich als meine Schwester auf dass es mir um deinetwillen wohlgehe und meine Seele um deinetwillen am Leben bleibe. Das ist so ein Klassiker, ne? ist auch wunderbar. Ne? Ist wenigstens ein ehrlicher Typ, der Abraham. Der schickt die dahin und sagt, also, das geht ja nur um mich dabei. Und da denken wir, ist ja normal. Jeder denkt ja zuerst mal an sich selber. Und an all diesen Abraham-Geschichten, die so unkommentiert seine Heldentaten und auch seine Fehler berichten, da mag ich besonders, dass wir immer wieder vor die Frage gestellt werden, wie lebt eigentlich einer, der von Gott ein Versprechen bekommen hat? Wie lebt eigentlich so einer? Lebt der nur noch für sich und sein Versprechen oder ist der frei, für andere da zu sein, weil Gott ihm ja das Seinige schon versprochen hat? Ja, das ist ja die Frage, die wir bei Abraham immer mal positiv und mal negativ sehen, aber überwiegend auch positiv. Und da erwischen wir uns natürlich genauso. Zwar glauben wir an Gott, Aber wir leben nicht immer so, als ob wir wirklich daran glauben. Diese Abraham-Geschichte macht das ja anhand Abrahams Umgang mit der Wahrheit deutlich. Kleine Geschichte soll deutlich machen, dass es beim Lügen in erster Linie um uns und unseren Vorteil geht. Das ist eine schöne Anekdote aus Amerika. Und zwar geht es darum, dass ein Farmer, ein Bauer möchte auf dem Tiermarkt möchte er ein Pferd kaufen. Und er geht zu einem Quäker. Das sagt uns vielleicht jetzt nicht so viel, die Gesellschaft der Freunde. Die Quäker, die erkannte man aber 19. Jahrhundert, wir müssen ein bisschen Zeitreise machen, die hatten ein bestimmtes Outfit, die erkannte man. Die hatten so einen ganz typischen Hut mit einer ganz breiten Krempe und einen Mantel, so einen schwarzen Hut, einen schwarzen Mantel. Da wusste man, ist ein Quäker. Und die hatten einen guten Ruf. Das waren also ganz integre Leute, hatten eine sehr gute Reputation. Und weil der Farmer nur sieht, er kauft von einem Quäker, stellt er überhaupt keine Fragen zu dem Pferd und er handelt und feilscht auch überhaupt nicht. Er zahlt den Preis, weil er denkt, mit den Leuten, da ist gut Geschäfte machen. Muss aber feststellen am nächsten Tag, dass das Pferd völlig arbeitsscheu ist und launisch. Ja? Völliger Fehlkauf. Und er bringt das Pferd dann am nächsten Tag zum Markt zurück und sagt dem Quäker, also beschwert sich und sagt, das Pferd, das du mir verkauft hast, es taugt überhaupt nichts. Und der Quäker sagt, ich werde dein Pferd nicht zurücknehmen. Du hast keinen Anlass zum Groll gegen mich. Nahmst du dir doch nicht einmal die Zeit, mich nach dem Pferd zu befragen und kauftest es gar ohne zu feilschen. Hättest du mich gefragt, hätte ich wahrheitsgemäß geantwortet. Der Bauer, der ist so ein bisschen, ne, und überlegt. Und dann sagt er, du hast recht. Ich werde nicht von dir verlangen, es zurückzunehmen. Ich will versuchen, es einem anderen zu verkaufen. Leihst du mir deinen Mantel und deinen Hut? Die Frage ist also, wie lernt man denn ehrlich zu sein und ehrlich zu leben? Eigentlich geht es dabei doch nur darum, dass wir nicht nur theoretisch anerkennen, dass es in unserem Leben um etwas Größeres und Wichtigeres geht als meine momentane Situation, nämlich um Gott oder um die Wahrheit, sondern dass wir auch tatsächlich so handeln, dass nicht unser Vorteil an der ersten Stelle steht. Oder anders gesagt, brutaler gesagt, wir müssen auch lernen, Nachteile in Kauf zu nehmen. Das heißt, in den konkreten Situationen des Alltags versuche ich zu lernen, wo ich versucht bin, an der Wahrheit herumzudrehen. Ja, ist jetzt wieder die Zeit für mich bald, muss ich mich hinsetzen, muss den ganzen Tag mir in meinen Terminkalender eintragen. Steuererklärung, das ist ja nichts, was ich gerne mache, aber muss ja sein, ne? Und dann ist jedes Jahr die gleiche Übung. Ich habe so einen Haufen Quittungen, die breite ich im ganzen Büro aus und dann sitze ich dann so zwischen diesen Quittungen und gucke, was war das nochmal und so und versuche zu gucken, was man ansetzen kann. Und dann kommt jedes Jahr wieder die Situation, wo ich so eine windige Quittung in der Hand habe, ne? Kennt ihr vielleicht, ne? Und man sagt, könnte ich ansetzen, ne? Würde keiner merken, aber ich weiß genau, das Ding habe ich mir nur rein privat gekauft, ne? Und ich weiß noch in den ersten Jahren, wie schwer mir das fiel, dann davon Abstand zu nehmen. Und heute empfinde ich das aber durch ein wenig Übung über die Jahre sozusagen auch als Befreiung, wenn ich sagen kann, Junge, sei ehrlich mit der Sache, schmeiß die Quittung weg. Das war nur zu deiner eigenen Bereicherung oder Belustigung oder für die Familie und nicht für deinen Job. Und manchmal muss ich mich da von Quittungen trennen, wo ich denke, ach, die hättest du aber schön ansetzen können. Und es ist eine Übung. Eine Übung, wo ich aber feststelle, wenn ich das so mache, ich bleibe innerlich freier und beweglicher. Ich bin mit mir da mehr im Reinen und mit Gott. Und das ist nur ein kleines Beispiel, das kann man sicherlich dann in die verschiedenen Lebensbereiche übertragen. Der dritte Punkt ist, wir schaden uns und anderen, wenn es herauskommt. Ist auch klar. Ich habe die ganze Woche gegrübelt, ob es wirklich in diesem Abschnitt um Wahrheit und Lüge geht, weil Abraham an keiner Stelle gescholten wird, nach dem Motto von Gott, Mensch, hier, das mit deiner Frau, Da wollen wir noch mal ein Stückchen drüber reden. So habe ich gedacht, kein Wunder, dass er es später noch mal tut. Aber dann fiel mir auf, dass es ja wirklich tatsächlich diese Bibelkommentare nicht ganz so sehr daneben liegen, denn es geht ihm eigentlich darum, dass er, oder es geht in dem Text Gott darum, dass die eigentliche Sünde hier ist, dass er Sarah ausliefert, dass sie als Verheiratete auf einmal angetastet wird, dass Abraham durch die Lüge ja auch gleichzeitig die Beziehung, seine Ehebeziehung und auch Sarahs sexuelle Reinheit, für das Alte Testament ganz wichtig, in Gefahr brachte. Und damit eben auch die Verheißung selber in Gefahr brachte. Indem er sie bewahren wollte, brachte er seine Verheißung in Gefahr, okay? Und deswegen ist die Bewahrung der Ahnfrau auch kein schlechter Titel. Aber Gott sorgt dafür, das ist ja ein bisschen Spielverderber, er sorgt dafür, dass es rauskommt. Aber er kann es nur, indem er Abraham sehen lässt, dass sein laxer Umgang mit der Wahrheit dafür sorgt, dass andere Schaden nehmen. Ja, da stand ja bei Pharao lief's nicht mehr so gut, sagen wir mal kurz abgekürzt. Ne, allerlei Plagen und so. Und das ist eben die Dynamik der Sünde, dass wir meinen, uns einen schnellen Vorteil zu verschaffen, aber wir gefährden dadurch immer andere. Es ist so. Denn eine Lüge wird nur dann zur Lüge, wenn einer da ist, der sie einem glaubt, ne, den man belügen kann. Die braucht immer ein Opfer, das ist einfach so. Und so zwingt Gott an dieser Stelle den Abraham zur Wahrheit. Nirgends wird, das finde ich eigentlich ganz interessant an dieser Geschichte, nirgends wird moralisiert oder ein ethisches Resümee gezogen, nach dem Motto, siehst du, schon Abraham hätte die Wahrheit sagen müssen. Doch die Geschichte selber macht es einfach in sich deutlich, wenn du nicht bereit bist, zur Wahrheit zu stehen, du Abraham, dann werde ich dir das beibringen müssen. Und das wird eine ganz peinliche Nummer. Abraham wird quasi rausgeschmissen. Jeder von uns hat diese peinlichen Augenblicke schon erlebt. Wir haben gelogen und dann passiert, was passieren musste und was eigentlich recht häufig passiert, wenn man lügt. Es kommt raus. Und eine Lüge zuzugeben, das ist eine sehr peinliche Sache. Ja. Wenn es dann noch öffentlich ist, wir erinnern uns an bestimmte Aussagen, Bill Clinton damals und so, oha, ne? Da verliert man richtig was. Ich habe das einmal erlebt bei einer Sache, die eigentlich nur ein April-Scherz sein sollte, der etwas übers Ziel hinausschoss. Ne? War nicht mehr ganz witzig. Und zwar war ich damals auf der Marienhöhe und ich arbeitete mit meinem Kumpel Hannes im Spüldienst, also in der Küche. Und wir waren gut Freund mit den Frauen, die dort arbeiten, haben immer rumgescherzt, hatten viel Spaß in der Küche. Und unter ihnen war eine, die war die Frau von einem Predigerschüler, die kam beide aus Jugoslawien. Und am 1. April haben wir uns einen ganz rasanten Scherz ausgedacht, sind in die Telefonzelle gegangen, haben in der Küche angerufen und haben unsere Stimme verstellt. Und dann haben wir gesagt, hier ist die Ausländerbehörde. Wir werden in den nächsten Tagen mal vorbeikommen, die Arbeitserlaubnisse bei ausländischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen prüfen. Dachten wir, das ist ein Riesenscherz. Ne? Weil wir ja auch so naiv waren und dachten, es geht alles mit rechten Zingen zu und jeder hat seine Papiere. Also gut. Und wir gingen in Unterricht, ne, das war morgens, mittags dann zum Spülen, nach dem Mittagessen. Und wir kamen da rein, scherzend, na Leute, wie geht's und so. Grabesstimmung in der Küche. Ne? Irgendwas zwischen Hysterie und Grabesstimmung. Ne? Also der Geschäftsführer, der hatte sich schon die Fingernägel runtergekaut, ne, weil er nicht wusste, wie er aus der Nummer rauskommen soll. Unser Opfer, die wir ja ganz gerne mochten, war abgetaucht, ja. Wo ist die? Die sollte doch bei der Arbeit sein. Die ist weg, die ist untergetaucht. Ne? Wahrscheinlich packt die ihre Sachen, die ist in Tränen aufgelöst, die will nach Jugoslawien wieder auswandern. Ne? Wir wussten ja nicht, dass wir also ne, so sehr da ins Bienennest reingestochen hatten. Und da galt es nun, all das Ersparte zusammenkratzen und zum nächsten Blumenladen hin. Ne? Erstmal ein Auto geliehen, unten zum Blumenladen und dann so ein Monsterstrauß Blumen gekauft, Hannes und ich. Und dann standen wir da und mussten die Sache wieder einrenken. Es ist einer der ganz peinlichen Situationen in meinem Leben gewesen. Es gab nur einen, der noch peinlicher war und den erzähle ich euch nicht. Es war ein Gang nach Canossa. Und so ähnlich muss Abraham sich hier, Und das war nur ein Aprilscherz, ne? Da sollte keiner bösartig zu Schaden kommen. Und jetzt stellt euch Abraham vor, wie er da mit seiner Eskorte wieder abzieht aus Ägypten. Kein guter Abgang für jemanden, der mit der Verheißung Gottes losgezogen ist und nun eigentlich geteert und gefedert dahin kommt. Die geben ihm noch Geld mit nach dem Motto, hier, nimm das noch mit, das ist wie auf dem Fischmarkt, was, ne? Hier kriegst du noch eine Tüte Bananen bei und so, Hauptsache du gehst jetzt auch, ne? Jetzt haben wir die moralische Lektion gelernt von dieser Geschichte. Hoffe ich. Und wo sehen wir die Gnade, wo sehen wir das Handeln Gottes hier? War Abraham erfolgreich? Er war dem Hunger entkommen, okay, das war gelungen. Er hatte sich sogar auf komische Weise oder wurde bereichert, wenn man das als Erfolg sieht. Er kam mit mehr zurück, als er gekommen war. Auch wenn er wahrscheinlich ein gespaltenes Verhältnis zu diesen Gaben gehabt hat. Er war jetzt auch bekannt in Ägypten. Gott war in Ägypten bekannt, aber allerdings nicht als der er gerne bekannt sein möchte. Statt den wahren Gott Abrahams kennenzulernen, hatten sie nur einen Riesenschreck bekommen, waren froh, dass Abraham und Sarah und mit ihnen auch ihr Gott wieder abgezogen war. Und trotzdem bewahrt Gott Sarah und bewahrt auch Abraham und bewahrt damit auch seine Verheißung. Das ist für mich auch das Fantastische an dieser Geschichte. Dass Abraham wie einer handelt, der von Gott nichts verheißen bekam, der ihm nicht zutraute, dieses Versprechen auch einzuhalten, und dass trotz der üblen Umstände, in die Abraham sich durch sein Gekungel laviert, selber hineinbringt, Gott dennoch die Verheißung beibehält und bleibt diesem Versprechen treu und bewahrt ihn. Und es bewahrheitet sich wieder auch an dieser Geschichte, wie sehr Gott auf unseren krummen Linien immer noch gerade schreiben kann. Wie wichtig ihm ist, dass wir nicht nur Ja sagen zur Nachfolge, sondern dem lebendigen Gott eine Chance geben, auch wirklich Nachfolger zu sein und mit ihm zu rechnen. Und wenn dann mal was schief geht, so wie hier, dann gibt es Vergebung und es gibt eine Lektion fürs Leben, die ist auch wichtig. Amen.